Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Bund und Länder haben sich also auf eine Verlängerung des Lockdowns verständigt bis zum 7.3. Mehr Details dazu von Panayotis Gavrilis.
Schulen und Kitas sollen je nach Bundesland bereits noch im Februar schrittweise öffnen. Ab dem 1. März können sich die Menschen ihre Haare wieder von einer Friseurin oder einem Friseur schneiden lassen. Angela Merkel ist besorgt, vor allem wegen der Virusmutation. Die Zeitspanne zwischen jetzt und Mitte März sei existenziell. Sie warnt vor einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen. Die Mutation werde die Oberhand gewinnen, sagt sie. Dieses neue Virus und sein Verhalten könne man noch nicht einschätzen. Deshalb müsse man so vorsichtig sein, so Merkel. Ginge es nach ihr, hätte sie eine Verlängerung des Shutdowns um 4 statt 3 Wochen bevorzugt, doch der Widerstand aus den Ländern war zu groß. Auch ab wann Schulen und Kitas öffnen sollten, hatte Merkel ein späteres Datum bevorzugt, den 1. März. Aber auch hier konnte sie sich nicht durchsetzen. Dafür gilt mit der Zahl 35 ein strengerer Richtwert für weitere Lockerungen. Bisher galt eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche als Orientierungswert. Sollte die sogenannte 7-Tage-Inzidenz für 3 bis 5 Tage stabil unter 35 gesunken sein, können die Länder Beschränkungen lockern. Zudem soll Schul- und Kita-Personal früher als geplant geimpft werden. Dafür soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Änderung der Impfverordnung prüfen. Viele Vorschriften und Grundrechtseinschränkungen bleiben bestehen, um die Ausbreitung des Virus zu vermeiden. So dürfen Bürgerinnen und Bürger sich weiter nur mit einer Person außerhalb des Hauses treffen. Sie werden gebeten, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Nachdem es zuletzt massive Kritik am Wirtschaftsministerium gegeben hatte, weil es zu lange dauert, bis Corona-Hilfen an die betroffenen Unternehmen fließen, ist nun Besserung in Sicht. Ab sofort können Unternehmen die neuen Überbrückungshilfen für die Zeit bis Juni 2021 online beantragen. Nach der Konferenz gestern bleibt allerdings nach wie vor offen, wie eine konkrete Öffnungsperspektive für Restaurants, Hotels, Clubs, Theater und Konzerthäuser sowie den Amateursport aussehen soll. Im Beschluss ist lediglich die Rede davon, dass Bund und Länder weiter an der Entwicklung nächster Schritte der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie arbeiteten. Das nächste Treffen ist für den 3. März geplant.
Soweit Informationen von Panayotis Gavrilis. Auch Norbert Walter-Borjans, Co-Chef der SPD, kritisierte in dieser Sendung die mangelnde Öffnungsperspektive für Einzelhandel und Gastgewerbe.
Insgesamt muss die Situation im Griff bleiben. Und auch wenn das jetzt wieder als Kritik innerhalb einer Regierung gesehen wird, aber der Bundeswirtschaftsminister muss an dieser Stelle in die Puschen kommen, denn das, was wir gerade im Einzelhandel und in der Gastronomie und in anderen Bereichen des Gewerbes empfinden, ist nicht Folge mangelnden Geldes, es ist Folge mangelnder Umsetzung und schneller Umsetzung, damit diesen Betrieben geholfen werden kann.
Um sogenannte Impfvordrängler besser sanktionieren zu können, fehle es an gesetzlichen Vorgaben, so Eugen Brisch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz hier im Deutschlandfunk.
Es geht nicht so sehr um die Frage nur der moralischen Diskussion. Ich frage mich, warum hat der Gesetzgeber nicht auch Verstöße unter Strafe gestellt? Da findet sich nämlich gar nichts. In Sachsen-Anhalt warten in den Pflegeeinrichtungen Menschen über 80 Jahre, die geimpft werden sollen, haben immer noch keinen Impftermin. Zwischendurch gibt es dann schon mal einen Oberbürgermeister, einen Bischof oder auch andere, die wissen, wie man drankommt. Und das muss doch wenigstens eine Ordnungswidrigkeit sein. Das ist doch keine Bagatelle.
Das Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump ist mit schweren Anschuldigungen fortgesetzt worden. Aus Washington, Jule Keppel.
Donald Trump habe monatelang mit Lügen und kalkulierter Kampfrhetorik seine Basis in einen wütenden Mob verwandelt, so der Vorwurf. Seine Tweets, Redeausschnitte und die Reaktionen seiner Anhänger sollten seine Schuld belegen. Die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus präsentierten bisher unveröffentlichte Bilder der Überwachungskameras im Kapitol. Darauf ist zu sehen, wie Kongressmitglieder nur knapp den Randalierern entkommen konnten. Um sich an der Macht zu halten, habe Trump einen Mob gerufen, versammelt und angestiftet, sagte einer der Ankläger. Heute haben die Demokraten einen weiteren Tag für die Beweisführung. Danach erhalten Trumps Anwälte 2 Tage Zeit für die Verteidigung.
Für Michael Dreyer, Politikwissenschaftler an der Universität Jena, ist die Beweislast gegen Donald Trump erdrückend.
Es ist für mich kaum eine Frage, dass die Anklage recht hat mit dem, was sie sagt. Das ist Aufruf zum Aufruhr gegen die rechtmäßige Regierung der Vereinigten Staaten. Und sowas steht in jedem Land unter Strafe. Und dass da ein direkter Zusammenhang besteht zwischen der Rede von Trump, dem Marsch auf das Kapitol und der Stürmung des Kapitol, das haben die House-Manager gestern in exzellenten Videos auch schon am ersten Tag des Verfahrens sehr, sehr eindringlich gezeigt.
Die amerikanische Regierung hat Sanktionen gegen die führenden Generäle in Myanmar verhängt. Thorsten Teichmann.
Nach Angaben der US-Administration hatte die Regierung von Myanmar bisher Zugriff auf Konten mit 1 Milliarde US-Dollar in den Vereinigten Staaten. Den Militärs soll das Geld nach dem Staatsstreich nicht zur Verfügung stehen, versprach US-Präsident Biden. Die Konten werden eingefroren. Die USA wollen aber unverändert das Gesundheitswesen in Myanmar und Gruppen der Zivilgesellschaft unterstützen. Doch allein können die USA offenbar nicht genügend Druck aufbauen, um die Militärs zum Einlenken zu zwingen. In der Krise berät die US-Regierung nach eigenen Angaben deshalb mit Staaten in Asien und Europa.
Eigentlich beginnt in den rheinischen Hochburgen heute der Straßenkarneval. Doch dieses Jahr ist bekanntlich vieles anders, so auch in Köln. Jochen Hilgers.
So gut wie nichts erinnert in Köln an Karneval und das ist genauso gewollt. Und wer es nicht wahrhaben will, dem werde es die Polizei nochmal gesondert erklären, heißt es in strengem Ton von der Kölner Behörde. Rund 300 Beamte der Polizei seien in der Stadt unterwegs. Jeder Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung werde rigoros verfolgt. Die Oberbürgermeisterin nimmt die Kölner ins Gebet. Wir wollen Metropole des Frohsinns bleiben und nicht Metropole des Virus werden. Für das Image der Stadt wäre ein Corona-Ausbruch nach Karneval geradezu verheerend.